Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Der langjährige CDU-Parlamentarier Norbert Lammert ist unser Premierenkritiker des Abends, könnte man sagen. Wir schauen mit ihm auf die konstituierende Sitzung des neuen Bundestages und die sich verändernde Tonalität. Dann sind wir bei der Verleihung des Heinrich-Mann-Preises der Akademie der Künste an die Autorin Meli Kiak. Die Laudatio hält Jan Böhmermann.
Wir ehren heute Abend gemeinsam eine Autorin, die, um direkt ganz groß einzusteigen, alles hat, was unser verzagtes Europa und unser ängstlich suchendes Deutschland gerade brauchen. Unerschrockenheit, Präzision, eine ausgeprägte Allergie gegen alte Gedanken und falsche Freundlichkeit, die Bereitschaft zur Unverschämtheit auch gegen sich selbst und die zwei wichtigsten Tugenden Mut und Wut.
Um Mut und Wut geht es dann auch in der zweiten Hälfte der Sendung mit Blick auf den Zustand der israelischen Gesellschaft, unter anderem im Gespräch mit der Autorin Sarah Levy. Wer gehofft hat, dass die heutige erste konstituierende Sitzung des neuen Deutschen Bundestags ein großes Fest der Demokratie werden würde, der musste sich schnell auf was anderes einstellen. Wie die deutlich erstarkte AfD versucht, den Ton zu setzen. Wie der neue Alterspräsident Gregor Gysi von den Linken einen ausschweifenden Bogen schlägt von sicherer Rente bis zu Donald Trump. Auch, dass die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner als eine der wenigen Frauen ein wichtiges Amt bekleidet. Der neue Bundestag wird dominiert von Männern zwischen 40 und 60. Stimmen des Tages.
Ich wünsche unserer Bevölkerung und uns einen lebendigen Bundestag, in dem ohne Beleidigung, ohne Beschimpfung, ohne Unfairness durchaus hart gestritten, diskutiert und entschieden wird.
Dabei bringt es Ihnen doch gar nichts, uns unsere Rechte alle vorzuenthalten, bei Alterspräsident, Vizepräsidenten, bei den Ausschussvorsitzenden.
Die Herr Mehrheit Dr. der Baumann, Wähler hat doch Redezeit längst dieses links-grüne Kartell satt. Ich bitte Sie zum Abschluss.
Wir von der AfD haben uns verdoppelt, sind stärker als je zuvor. Mit Ihren Tricks werden Sie unseren Aufstieg nicht verhindern, meine Damen und Herren.
Demokratie ist im besten Sinne Zumutung. Haben wir den Mut zum gegenseitigen Zuhören, zum Aushalten des Meinungsspektrums im Rahmen unserer Verfassung.
Das also war die Tonlage bei der ersten Sitzung des neuen Bundestages. Von der Gästetribüne aus hat Norbert Lammert die Veranstaltung beobachtet. Er war selbst von 1980 bis 2017 für die CDU Mitglied des Bundestags in unterschiedlichen Ministerien, parlamentarischer Staatssekretär und die letzten Jahre Präsident des Bundestags. Guten Abend, Herr Lammert.
Hallo, guten Abend.
Wie haben Sie das heute erlebt? Ein Festtag der Demokratie oder eher eine Konstituierung mit Schatten?
Naja, also die Konstituierung eines Bundestages ist sicher mehr als eine Routineveranstaltung. Aber man sollte sie auch nicht mit übermäßigen Erwartungen belasten. Schon gar nicht, wenn nach dem Wahlergebnis die Zusammensetzung des Bundestages und die damit präjudizierte Polarisierung abzusehen ist.
Sie spielen auf die AfD-Fraktion an. Die hat heute Gregor Gysi als Galionsfigur der radikalen Linken das in den Raum geworfen. Der Abgeordnete Stefan Brandner rief in den Saal: Sie sind die Vergangenheit des alten, ruinierten Deutschlands. Wir sind die Zukunft eines blühenden, blauen Deutschlands. Also man muss sich darauf einstellen, dass es dauerhaft lauter, dauerhaft offensiver zugeht und die AfD vermutlich auch dauernd die Geschäftsordnung durcheinander bringen wird. Mit welcher Strategie lässt sich das zumindest irgendwie einhegen?
Gut, also das, was Sie gerade geschildert haben, war ja leider auch keine Überraschung. Denn die Erfahrung mit ähnlichen Auftritten und Einlassungen haben wir nun schon in zwei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden machen können. Und das nach einer Verdoppelung der Anzahl der Mandate es friedlicher und fröhlicher zugehen würde. Damit war nun ernsthaft wirklich nicht zu rechnen. Ich bin im Übrigen aber ziemlich sicher, dass für den hohen Anteil der neuen, erstmals in den Bundestag gewählten Abgeordneten das gleich auch ein authentischer Eindruck war. Und deswegen kann noch weniger verblüffen, dass ein so zusammengesetzter Bundestag, bei dem eine Fraktion sich so explizit von der großen Mehrheit der übrigen Abgeordneten des Bundestages distanziert, dann auch nicht bereit ist, einen ihrer Kandidaten zum gemeinsamen Vertreter dieses Verfassungsorgans zu wählen.
Ja. Die Zahl der Ordnungsrufe hat ja schon im letzten Parlament deutlich zugenommen. Aber waren laut und wortstarke Debatten nicht immer schon Teil des Bundestags? Und natürlich braucht es ja auch eine gewisse Lust an der Auseinandersetzung, wenn man sich in diese Manege begibt.
Ja, dass es im Bundestag rustikaler zugeht, als man das über einen gewissen Zeitraum gewohnt war, ist jedenfalls nicht so fürchterlich neu, wie manche es wahrnehmen oder jedenfalls darstellen. Im allerersten Deutschen Bundestag, den ich natürlich auch nur vom Hörensagen kenne, ist die Zahl der Ordnungsrufe noch größer gewesen als im letzten. Rhetorische Entgleisungen sind auch keine Erfindung der allerletzten Jahre. Wenn überhaupt, ist es eher die Ballung und, wie ich jedenfalls immer mal wieder den Eindruck habe, das Kalkül dieser Art von rhetorischer Provokation, dass den jetzt so zusammengesetzten Bundestag wie auch seine beiden Vorgänger bereits unvorteilhaft von manchen anderen Legislaturperioden unterscheidet.
Kommen wir auf die Gysi-Rede heute. Er nutzte fast 37 Minuten zu einem inhaltlichen Rundumschlag von der Sozialpolitik über den Ukraine-Krieg bis zu Trump. Er hat sogar die 5 verschiedenen Steuersätze für Weihnachtsbäume dekliniert und forderte zum Beispiel den 8. Mai als gesamtdeutschen Feiertag, nicht nur in Berlin. Manche sagen, er hat seine neue Rolle als Alterspräsident damit überladen, überspannt für eigene parteipolitische Zwecke. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, also ich hatte ja meine regelmäßigen und viel beachteten Scharmützel mit Gregor Gysi, die sich zu einem erheblichen Anteil um die in seiner Wahrnehmung regelmäßig zu gering bemessene Redezeit drehten. Da er nachweislich unter genau diesem Mangel an Redezeit jahrelang fürchterlich gelitten hat, war ich überhaupt nicht überrascht, dass er diese einmalige Gelegenheit mit beiden Händen ergreifen würde, um nun allerdings in einer das Plenum zunehmend langweilenden Art und Weise so etwas wie eine virtuelle Regierungserklärung zu allen möglichen nationalen und internationalen Themen aufzulisten. Und meine persönliche Vermutung ist, dass in Erinnerung bleiben wird seine liebevolle Auflistung der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze von Weihnachtsbäumen.
Ja. Er hat auch Bundespräsident Steinmeier darum gebeten, ein Gremium zur Verteidigung der Demokratie einzuberufen. Das sollte sich dann damit auseinandersetzen, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu sichern. Was halten Sie davon? Brauchen wir so ein Gremium?
Gar nicht. Wenn die Demokratie in Deutschland nur noch durch Einberufung eines Gremiums zu retten wäre, wäre sie nicht zu retten. Nach den einschlägigen Erfahrungen der deutschen Geschichte mit einer früh gescheiterten deutschen Demokratie, mit einem ähnlich eindrucksvollen Verfassungstext, wie wir sie heute mit dem Grundgesetz haben, muss eigentlich jedem klar sein, dass die Demokratie nur durch engagierte Demokraten zu bewahren und zu verteidigen ist und nicht durch noch so gut gemeinte Gremien von ausgewiesenen oder erhofften Fachleuten.
Sie waren, Herr Lammert, ein Politiker, der sich immer stark gemacht hat, auch für die Kultur, interessieren sich sehr für Musik, Theater, Literatur. Wie wichtig ist die innere, aber auch die auswärtige Kulturpolitik in diesen angespannten Zeiten?
Die in Ihrer Frage ja angereichte Antwort ist nicht sonderlich originell. Sie ist jedenfalls wichtiger, als sie gemeinhin eingeschätzt wird. Das Selbstverständnis eines Landes erkennt man nicht an seiner Steuergesetzgebung und auch nur bedingt an der Dimensionierung der sozialen Sicherung, sondern an seinen historischen und kulturellen Bezügen und Entwicklungen. Und beinahe jeder aufmerksame Beobachter der jüngeren deutschen Geschichte wird bestätigen, dass die erstaunliche Reputation, die die zweite deutsche Demokratie nach dem zweiten von Deutschland verursachten Weltkrieg global errungen hat, ganz wesentlich auch damit zusammenhängt, dass wir diese historischen und kulturellen Dimensionen in einer besonders starken und auffälligen Weise besetzt haben. Und meine ausdrückliche Erwartung an die nächste Bundesregierung ist, dass wir an dieser Tradition festhalten.
Viele Ihrer Reden, Herr Lammert, die waren geprägt von einer geschliffenen Rhetorik einerseits, aber auch von Humor, von leiser Ironie. Berühmt sind auch Ihre Pausen, die deutliche Worte nachklingen lassen. Julia Klöckner hat heute gesagt, wir bräuchten Zuversicht und Optimismus. Ein Optimismusruck müsse durch das Land gehen. Haben Sie Zuversicht und Optimismus?
Ja, Optimismus und Pessimismus sind beides keine politischen Kategorien. Man braucht einen nüchternen Blick auf die Wirklichkeit. Und wenn man sich diesen zutraut und anderen zumutet, dann wird man auf erfreuliche und weniger erfreuliche Sachverhalte stoßen. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass irgendein mit uns vergleichbares Land in einer besseren Lage wäre, mit den Problemen fertig zu werden, mit denen wir wie andere zu tun haben. Mit anderen Worten, der Hinweis ist sicher richtig, dass wir im Augenblick mit vielen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert sind und vielleicht mit mehr und großkalibrigeren Fragen als zu manchen Zeiten in der jüngeren Vergangenheit. Aber wir hatten auch nie mehr Möglichkeiten als heute, damit fertig zu werden. Und manchmal bin ich überrascht, dass uns Freunde und Partner im Ausland offenkundig mehr zutrauen als viele Landsleute sich selbst.
Norbert Lammert, langjähriger CDU-Parlamentarier. Er saß heute im Bundestag auf der Gästetribüne und war sozusagen unser Premierenkritiker. Danke Ihnen, Herr Lammert, für dieses Gespräch.
Gerne. Schönen Abend noch.
Türkische Musik heute Abend in der Akademie der Künste, nur wenige hundert Meter entfernt vom Berliner Reichstag. Die Schriftstellerin und Kolumnistin Melih Kıyak wurde dort mit dem diesjährigen Heinrich-Mann-Preis der Akademie ausgezeichnet. Und das ist ein mit 10.000 dotierter Preis für Essayistik. Die Laudatio auf Melih Kıyak hielt kein geringerer als Jan Böhmermann. Mein Kollege Johannes Kulms war dabei. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben mir eben schon kurz gesagt, dass das ein sehr emotionaler Abend war. Wieso?
Na, ich glaube, weil allen eigentlich nochmal klar wurde, was gerade hier auf dem Spiel steht bei uns, wie sehr eben unsere offene Gesellschaft in Gefahr ist. Und ich glaube, wir hören das, wir lesen das, wir sehen das überall, wenn wir auf die USA gerade gucken, auf Frankreich, auf Russland, aber natürlich auch hier in Deutschland. Aber man hat, finde ich, nochmal sehr stark heute Abend gemerkt, ja, wirklich, wie schnell es einfach vorbei sein kann mit der Demokratie, indem auch sehr stark nochmal die Parallelen gezogen sind, wurden zu den 30er Jahren, zur NS-Zeit in Deutschland, wo eben Heinrich Mann ja auch ins Exil gehen musste nach Frankreich. Und man auch am Beispiel von Heinrich Mann eben ganz gut verstehen konnte, wie wichtig es ist, dass auch Intellektuelle eben ihre Stimme erheben oder was passiert, wenn sie die eben nicht mehr erheben können.
Und zu diesen wichtigen Intellektuellen gehört nun auch Melih Kıyak. Ist sie also eine Stimme, die wir gerade in dieser Zeit brauchen, eine würdige Preisträgerin?
Ja, auf jeden Fall. Das hat man heute Abend auch gemerkt. Die Jury hat in der Begründung erklärt, dass Melih Kıyak eben diesen Preis bekommt, weil sie ja anknüpft an diese Tradition der aufklärend kritischen Essayistik, im Sinne also von Heinrich Manns, dass es ihr eben um die gesellschaftspolitischen Diagnosen genauso geht wie die künstlerische Auseinandersetzung. Und das ist vielleicht auch was Besonderes bei ihr, wirklich, dass sie noch so einen Sinn auch besitzt für absurd schöne Komik. Das wurde auch heute immer mal wieder so an kleinen Stellen auch so deutlich. Melih Kıyak selber hat erzählt, dass sie vor ein paar Tagen auf dem Dorotheenischen Friedhof hier in Berlin war und sie habe dort eben das Grab besucht von Heinrich Mann und sie habe dort auch eine Blume hinterlegt, nämlich roten Klatschmohn.
Ich drehte die Pflanze so, dass die Mohnblüten Heinrichs Gesicht streichelten. Ich flüsterte ihm zu, dass es wieder soweit sei. Erneut steht ein ratloser Hanswurst vor ihm und bittet um ein Zeichen. Bitte schick mir einen Wink, Heinrich, bat ich in den Himmel und auch in das etwas vernachlässigte Grabgrün. Bist du zufrieden mit mir? Habe ich bis hierhin alles richtig gemacht? Genüge ich deinen Ansprüchen als Stimme, die sich laut genug auflehnt gegen Barbarei, Lüge und Verrat an der Idee von Geschwisterlichkeit?
Also Jan Böhmermann, den haben wir eben gehört, auch schon zur Einführung hier der Sendung, der würde natürlich auch sagen, ja klar, hast du alles richtig gemacht oder machst alles richtig. Er sagt eben, dass er und Kıyak vereint seien durch zwei Emotionen, eben Mut und Wut. Und er sagt auch, wir sind eigentlich beide Praktiker, also wir können gar nicht anders, wir müssen mal weitermachen letztendlich, weil wir auch an das Positive glauben. Und er hat dann eigentlich noch ein ganz witziges Bild gebracht.
PraktikerInnen riechen den Frühling im Herbst und den Winter im Sommer und erkennen sich gegenseitig sofort und grüßen sich wie Busfahrer.
Ja, bei diesem Vergleich gab es natürlich Gelächter, ein typischer Böhmermann könnte man sagen, aber er war auch durchaus wirklich sehr viel, sehr ernst und lobt eben auch Melikiyak, weil er sagt, sie führt vor, was passiert, wenn Herkunft, Religion, Name oder Aussehen zu politischen Kategorien verkommen und sie mache eben Sprache zum Schauplatz.
Ein großes Thema des Abends, also Parallelen zwischen den 30er Jahren, als Heinrich Mann ins französische Exil gehen musste, zu unserer heutigen Gegenwart. Was für Fragen sind das denn, die sich Melikiyak da stellt?
Na, ich glaube, ihr geht es darum, so ein bisschen nochmal darauf aufmerksam zu machen, dieser Prozess, der jetzt gerade stattfindet, den wir vielleicht auch alle bei uns beobachten können, dieses vielleicht Verstummen oder die Frage, wie verhalte ich mich jetzt, wenn man merkt, da verändert sich das Klima. Das kann man auf die Gesellschaft beziehen, aber vor allem natürlich auch gerade auf die Intellektuellen. Wann muss ich vielleicht auch aktivistisch werden? Kiyak selber sagt ja auch, das hat sie an einer Stelle betont, ich muss mich jetzt hier auch politisch äußern. Vielleicht will sie das eigentlich gar nicht so sehr, aber es geht halt nicht anders.
Ja, sie wollte es irgendwann nicht mehr.
Genau, richtig. Und heute Abend war es aber auf jeden Fall eine politische Dankesrede, die sie gehalten hat. Sie hat zum Beispiel auch nochmal darauf hingewiesen, am Beispiel von Heinrich Mann, was es bedeutet, wenn man ins Exil geht. Man kann da sagen, ja, der hat auch schön in Südfrankreich gelebt. Na, eben nicht, er wurde dazu gezwungen. Sein Bruder Thomas Mann musste in die USA. Das ist halt das, was passiert und das ist ja das, was wir jetzt auch gerade sehen. Viele Leute, die überlegen, muss ich vielleicht ins Ausland gehen, weil meine Familie von dort kommt, weil ich mich hier nicht mehr wohlfühle. Was besonders gespenstisch war am Ende halt der Veranstaltung, waren eben zwei Auszüge, die vorgelesen worden sind von Heinrich Mann, ein Text von 1933 und da war es einfach geradezu erschreckend, fand ich, wie klar er schon damals diese rohe Gewalt gesehen hat, die offene Judenverfolgung durch die Nazis und eben gleichzeitig den Versuch von der NSDAP, sich so als Retter des Vaterlands zu präsentieren und auch das kommt dann natürlich irgendwie ziemlich bekannt vor.
Jetzt war viel die Rede von Deutschland bei der Verleihung des Heinrich-Mann-Preises an Melikiyak. Hat sie sich eigentlich auch in irgendeiner Weise zur Situation in der Türkei geäußert? Das macht sie ja eben nicht mehr gerne öffentlich.
Ja, sie hat das getan, aber so ein bisschen über Bande. Sie hat eben nicht von der Türkei selber gesprochen, aber sie hat an einer Stelle in der Rede halt eben von den Bildern im Fernsehen gesprochen, die man sieht, von Demonstrierenden, die letztendlich riskieren, verhaftet zu werden oder sogar vielleicht ums Leben zu kommen. Ich habe sie danach auch nochmal kurz gefragt und sie sagt, ja, natürlich, das war vor allem auf die Türkei bezogen. Und da hat sie nochmal klargestellt, dass sie einfach sehr stark den Mut der Demonstrierenden derzeit bewundert.
Sie setzen ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel, um für ihr Recht auf kulturelle, sexuelle und politische Selbstbestimmung einzustehen. Sie kämpfen dafür, dass aus Fiktion Wirklichkeit wird. Die Demonstranten sind mit den Mitteln der Fantasie ausgestattet. Sie können sich den Menschen glücklich, frei und in Würde lebend vorstellen. Ihre Vorstellungskraft treibt sie auf die Straßen.
Ja, und Melikiyak sagt, diese Menschen, die hoffen eben auf ein Leben jenseits von Autokratie und Diktatur. Und das würde dann eben nicht nur für die Menschen sprechen, sondern am Ende auch für die Kunst.
Und Jan Böhmermann, hat der dazu noch was gesagt?
Also Jan Böhmermann hat am Ende vor allem noch mal so eigentlich gesagt, was wirklich Melikiyak für ihn für eine Funktion hat. Das hat er auch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir können das vielleicht noch mal hören, was er ihr wünscht.
Vor allem im Namen aller praktisch Veranlagten bleibt das helle Licht im Nebel. Lass dich nicht verhärten, erst recht nicht kaputt machen und vergiss nie, wir sind überall und haben deinen Rücken. Herzlichen Glückwunsch, liebe Melikiyak.
Und Melikiyak hat übrigens ganz am Ende gesagt, sie verdiene diesen Preis nicht, aber sie nehme ihn von Herzen gerne an.
Johannes Kulms über die heutige Verleihung des Heinrich-Mann-Preises an die Autorin Melikiyak mit einer Laudatio von Jan Böhmermann in der Akademie der Künste in Berlin. Danke, Johannes.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Belästigungsprozess gegen den französischen Filmstar Gérard Depardieu geht in die nächste Runde. Vor Gericht in Paris hat sich der Schauspieler heute dazu geäußert und die Vorwürfe sexueller Übergriffe zurückgewiesen. Sinngemäß sagte er, das habe er nicht nötig. Die Verteidiger des 76-Jährigen wollen im Prozess auch prominente Zeugen befragen und die französische Schauspielerin Fanny Ardant in den Zeugenstand rufen. Sie gilt als treue Unterstützerin Depardieus. Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin werfen dem Franzosen vor, sie bei Dreharbeiten 2021 sexuell belästigt zu haben. Auch blinde und sehbehinderte Menschen können Filme genießen. Dazu ist aber eine Audiodeskription nötig. Die besten Arbeiten wurden am Abend ausgezeichnet, wie der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband in Berlin bekannt gab. In der Kategorie Spielfilm-Kino gewann das Spielfilmdebüt Vena von Regisseurin Chiara Fleischhacker den Deutschen Hörfilmpreis. Weitere Trophäen gingen an das TV-Drama »Ein Mann seiner Klasse« von Regisseur Marc Brumund in der Kategorie Spielfilm TV Mediatheken Streaming. In der Seriensparte wurde »Ich bin Dagobert« von Regisseur Hannu Salonen als Film mit der besten Audiodeskription ausgezeichnet. Insgesamt wurden Produktionen in 6 Kategorien ausgezeichnet. 22 Beiträge waren nominiert. Freude bei der National Portrait Gallery in London. Heute kündigte die Bookman Foundation an, sie wolle der Sammlung 1 Million US-Dollar, umgerechnet 920.000 Euro spenden. Das berichtet das Kunstmagazin The Art Newspaper. Die Spender sind neu in der Kunstförderung. Erst im vergangenen Jahr hatten die in Russland geborenen Mäzene Anastasia und Igor Bookman die Stiftung gegründet. Ihr Vermögen stammt aus Einnahmen durch die Entwicklung von Computerspielen. Laut dem in London lebenden Ehepaar sind auch weitere hohe Spendensummen für die Kunst im kommenden Jahr geplant. Rund 1,6 Millionen Menschen besuchen jährlich die National Portrait Gallery. Das Kunstmuseum gilt als erste öffentliche Nationalgalerie der Welt, die dem Porträt gewidmet war. Sie beherbergt Porträts von historisch wichtigen und berühmten britischen Personen. Die Sammlung umfasst mehr als 220.000 Werke.
Der palästinensische Filmemacher und Oscar-Preisträger Hamdan Balale ist Co-Regisseur des vielbeachteten Dokumentarfilms No Other Land. Er thematisiert die Vertreibung von Palästinensern aus Dörfern im Westjordanland. Gestern wurde Balale genau dort von israelischen Siedlern angegriffen, schwer verletzt und danach von israelischen Soldaten festgenommen. Seit dem Nachmittag ist er wieder frei und im Krankenhaus. Mark Dugge fasst das Geschehen zusammen.
Ein Moment, den Hamdan Balal nie vergessen dürfte. Der Höhepunkt seiner Karriere.
And the Oscar goes to No Other Land.
Das ist gerade mal gut 3 Wochen her. In Hollywood steht er auf der Bühne, zusammen mit seinen 3 Co-Regisseuren, 2 Israelis und einem Palästinenser.
For Basil Andra, Rachel Shore, Hamdan Balal and Yuval Abraham.
No Other Land. Ein Film, der im vergangenen Jahr schon auf der Berlinale ausgezeichnet wurde und dort für heftige Diskussionen sorgte. Er beschreibt schonungslos die Spannungen im Westjordanland zwischen Palästinensern, den jüdischen Siedlern und den Sicherheitskräften. In Susia sind sie jetzt hochgekocht, dem Heimatdorf von Hamdan Balal, wo eine jüdische Siedlung entstanden ist. 2 Videos, die in den sozialen Netzwerken die Runde machen sollen, zeigen, was geschehen ist. Auf einem wirft ein vermummter Mann einen Stein in Richtung Kamera. Dann ist das Bild schwarz. Auf einem anderen flüchten sich amerikanische Siedler ins Auto, auf der Flucht vor der Gewalt.
Hey, no, no!
Can we go back to the car? Guys, back to the car, back to the car!
Es gibt nur wenige Bilder von dem, was in Susia geschehen ist. Was wirklich passiert ist und warum, darüber gibt es unterschiedliche Versionen. Glaubt man der regierungskritischen Zeitung Haaretz, waren es Dutzende Siedler, die auf die Palästinenser losgingen, die Wassertanks, Kameras und Autoscheiben zertrümmerten. Andere israelische Quellen geben vor, dass Palästinenser jüdische Hirten attackiert hätten. Ein Video soll zeigen, wie Balal selbst Steine wirft. Ob die Bilder authentisch sind, lässt sich nicht verifizieren. Sicher ist, dass sich jüdische Siedler gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Dorfbewohnern geliefert haben. Es flogen Steine und Fäuste und es gab Verletzte. 3 Palästinenser und ein Israeli wurden festgenommen. Laut seinem Co-Regisseur Yuval Abraham wurde Hamdan Balal am Kopf und am Bauch verletzt. Er wurde von einem Krankenwagen abtransportiert. Soldaten sollen den Wagen angehalten und Balal festgenommen und abtransportiert haben. Die Armee bestreitet das. Möglicherweise handelt es sich bei den Soldaten um eine private militärische Truppe der Siedler. Solche Einheiten sind im Westjordanland verbreitet. Laut Yuval Abraham wurde Balal in einer Polizeiwache der Siedler verhört. Dabei sei er auch geschlagen worden. Balal kam am Nachmittag frei. Über seinen Gesundheitszustand ist bisher nichts bekannt. Yuval Abraham im vergangenen Jahr: Wir haben den Film gemacht, um eine Wirkung zu haben. Aber die größte Wirkung ist die Stärke dieser Leute, die trotz des Drucks durch das Militär, durch die Siedler, auf ihrem Land bleiben, Familien großziehen und ihr Leben leben. Wirkung hat der Film entfaltet. No Other Land hat ein Schlaglicht auf die Lage im Westjordanland geworfen. Dass dort jetzt ein Oscar-Preisträger selbst in die Gewalt verwickelt wurde, die der Film zeigt, sorgt international für Gesprächsstoff.
Die Berlinale hatte Balals Film im vergangenen Jahr, wie gesagt, ebenfalls ausgezeichnet und reagierte heute mit einem Statement auf Instagram sehr beunruhigt. Das ging so.
Wir sind in Gedanken bei Hamdan. Das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Filmemacher betreffen die Berlinale Community und wir fordern seine sichere Rückkehr zu Freunden und Familie. Außerdem ist es in betroffenen Demokratien von entscheidender Bedeutung, dass wir die Rolle des Journalismus und des Dokumentarfilms und seine Macher vor Vergeltung und Gewalt schützen.
Und wir bleiben noch in Israel. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit der Autorin Sarah Levy verabredet, denn die Verfassungskrise in Israel spitzt sich zu. Am Wochenende waren wieder mehr als 100.000 Menschen auf den Straßen, protestierten gegen den Gazakrieg und eben die Innenpolitik der Regierung Netanyahu. Sarah Levy, willkommen bei Fazit.
Hallo.
Ich würde gerne noch kurz bei dem Angriff auf den Regisseur Hamdan Balal bleiben. Wie wurde darüber heute in Tel Aviv gesprochen? War das ein Thema?
Also das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Blase man unterwegs ist. Wir bewegen uns hier sehr viel in Blasen. In den sehr linken Kreisen, denen ich auch auf Social Media folge und die ich auf den Demonstrationen treffe, war das ein Riesenthema. Da wurden auch unterschiedliche Narrative verbreitet. Also da wurde dann immer gesagt, der Angriff kam von der Armee, von den Siedlern. Auf der anderen Seite hieß es dann, das haben auch mehrere Influencer hier, rechte Influencer verbreitet, dass Balal Steine geworfen hätte auf die Armee. Und einer der bekanntesten Influencer, der wirklich sehr rechts ist hier und wahnsinnig viele Follower hat, der hat sogar geschrieben, er sei ein Terrorist. Und hunderte Menschen haben drunter kommentiert, dass er doch bitte deportiert werden soll. Also Israel ist absolut gespalten und das sieht man wirklich bei jedem Thema. Und ja, man muss halt auch dazu sagen, die meisten normalen Menschen haben diesen Film nicht gesehen, weil er nicht hier in den Kinos gezeigt wird. Das ist verboten.
Aber das ist schon ein gutes Beispiel für die Stimmungslage im Land.
Absolut, absolut.
Am Ende der Woche wird Israel nicht mehr dasselbe sein. Diesen Satz titelte die Zeitung Haaretz am Sonntag mit Blick auf den Kurs der Regierung Netanyahu, die ja jetzt im zweiten Anlauf versuchen will, das Justizsystem umzubauen. Konkret bedeutet das, den obersten Gerichtshof zu entmachten, also eine Schwächung des Rechtsstaats. Kommentiert wird das als weiterer Versuch, die Demokratie zu zerstören. Ist die Lage so drastisch?
Absolut. Also wir können irgendwie auf die letzte Woche zurückgucken. Einmal wurde der Chef des Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, gefeuert. Und am Sonntag wurde dann die Generalstaatsanwältin, wird versucht, sie zu feuern. Es wurde eingeleitet von der Regierung. Die Justizreform in Anführungsstrichen ist vielleicht der nächste Schritt. Und heute ist das Rijet verabschiedet worden. Das war also so der Litmus-Test, wie eng zusammen diese Regierung jetzt eigentlich steht. Also ich fürchte, wir werden wirklich am Ende dieser Woche ein anderes Land sein. Am Donnerstag soll in der zweiten und dritten Lesung darüber abgestimmt werden.
Was sind die konkreten Befürchtungen an Folgen?
Dass die Auswahl der Richter nicht mehr von einem Komitee gemacht wird, was so gewichtet ist, dass es einigermaßen unabhängig ist, sondern dass die Regierung und Menschen, die der Regierung nahestehen, quasi die Entscheidungsmacht haben. Das wäre dann kein unabhängiges Justizsystem mehr.
Sie haben eben schon beschrieben, wie gespalten das Land ist. Wie bildet sich das bei den Protesten auf der Straße ab? Also gehen da alle Lager demonstrieren oder wer ist besonders präsent?
Ich glaube, ich kann das so ein bisschen an der Demo festmachen, die unter der Woche war, als Ronen Bar gefeuert werden sollte. Da habe ich plötzlich Nachrichten bekommen von Freunden, teilweise ältere Freunde, die schon in den 70ern sind. Die haben mir WhatsApp-Gruppen geschickt, wo sich Demonstrationen organisiert haben. Und ein ganz großer Anteil von Menschen, die lange nicht mehr auf die Straße gegangen sind, einfach weil sie dachten, okay, das ist nicht mein Protest, die haben sich an der Habima, an dem Nationaltheater getroffen und dort protestiert. Gleichzeitig gab es dann kurz davor auf der Begin eine riesige Demo auch gegen den Krieg für die Geiseln, sehr laut, sehr konkret mit Sprechchören. Und dann ging man von dort aus ein bisschen weiter und plötzlich gab es eine kleinere Gruppe und das waren dann quasi die Anti-Genocide-Leute, also die wirklich gegen Besatzung sind, dass sie den Krieg beenden wollen wegen den Palästinensern und die für Frieden hier in der Region wollen. Und diese ganzen trafen dann später zusammen, sehr lautstark, rund um die Bima, während die einen die Hatikva gesungen haben, standen die anderen da und haben oft getrommelt und geschrien und das war wirklich so ein Clash der Menschen, die jetzt auf die Straße gehen. Sie haben nicht unbedingt immer dieselben Absichten Und ich würde auch nicht sagen, sie sind unbedingt vereint, aber sie machen sich alle ganz große Sorgen, in welche Richtung dieses Land geht.
Hilft Ihnen das, auf die Demos zu gehen?
Das Problem ist, dass wir keine andere Möglichkeit haben, irgendwas zu tun. Also ich meine, klar, irgendwie wurde jetzt mal gesagt, man kann ja auch aufhören, Steuern zu zahlen. Das soll irgendwie von der Opposition organisiert werden. Aber im Moment ist es so, dass wir nichts anderes machen können. Und das Problem ist ja, dass Netanyahu und seine Koalition sich absolut nicht davon beeindrucken lassen. Das heißt, egal wie viele 100.000 Menschen da hingehen, interessiert ihn einfach nicht. Und mir hilft es sehr, wenn ich die Wut der Menschen sehe, die da stehen und irgendwie die Geiseln, die sagen so, hört uns denn hier keiner zu, ja, dass man das Gefühl hat, es sind wenigstens noch genug Leute da, die genauso fühlen oder ähnlich fühlen wie man selbst. Das hilft. Man fühlt sich hilflos, wirklich. Und es liegt auch an diesem System. Du hast einfach keine Möglichkeit, diese Regierung ja aus dem Sattel zu kriegen, bis zu den nächsten Wahlen, die erst 2026 sein werden. Und jetzt, wo das der Staatshaushalt verabschiedet wurde, sieht es auch danach aus, dass das, wenn wir überhaupt wieder Wahlen haben werden, bis dahin die Demokratie nicht komplett abgeschafft wurde, dass wir die erst im Oktober 2026 haben werden.
Welche Rolle spielt die Kulturszene in dieser Zeit? Also hat sie eine Stimme, Stimmen oder überwiegt Resignation und Erschöpfung?
Die meisten großen Stars hier, und ich sage jetzt mal, das sind viele so Mizrahi-Popsänger und sowas, die wahnsinnig erfolgreich sind, die versuchen von Anfang an in diesem Konflikt, auch um die Justizreform, sich nicht politisch zu äußern. Das ist wirklich ganz selten. Sie kommen alle in die Krankenhäuser zu den freigelassenen Geiseln, die dann erstmal da sind, und sie singen auch für Soldaten am Krankenbett und machen kleine private Auftritte für die. Das ist das, eine Solidarität da, aber sie versuchen sich aus dem Politischen wirklich rauszuhalten, die Mainstream-Stars. Natürlich gibt es ein paar sehr Linke, die auf der linken Seite sind. Es gibt auch ein paar sehr Rechte, auch Rapper, die wahnsinnig politisch sind und sich dauernd mit Bibi und irgendwelchen anderen Leuten fotografieren lassen. Aber ja, die meisten versuchen, möglichst unpolitisch zu sein, um sich nicht irgendwie eine Karriere zu verbauen und auch nicht in die Schusslinie zu kommen. Wir haben hier ganz viele Hetzkampagnen aus einem bestimmten Lager, die auf Leute springen, die sich zu kritisch der Regierung äußern. Und man nennt es in Afrobriisch Mechonat Raal, die Giftmaschine, die immer dann aktiv wird. Das sind irgendwelche Online-Trolle, das sind Populisten, das sind einfach Unterstützer der Regierung, die zu ihrer Aufgabe gemacht haben, sich Leuten anzunehmen. Und das wollen die Leute halt verhindern.
Morgen beginnt in Jerusalem eine internationale Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus. Und mit dabei sind auch prominente Vertreter von Europas rechten und rechtsextremen Parteien. Der deutsche Antisemitismusbeauftragte Felix Klein zum Beispiel, auch der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy haben ihre Teilnahme deshalb abgesagt. Schlägt das auch schon Wellen in Israel? Wie werden diese neuen Allianzen wahrgenommen?
Ich erwarte nichts mehr von dieser Regierung. Ich habe auch kein Schockpotenzial mehr. Also ich will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Ich hoffe, dass endlich jetzt mal klar wird, auch in der Diaspora, dass die diese Regierung noch unterstützen, dass da irgendwie mal ein Aufwachen kommt. Weil meines Erachtens, und wenn ich das sage, wird immer gleich gesagt, ja, ich wäre irgendwie ein antisemitischer Jude oder sehr von Selbsthass zerfressene Jüdin. Diese Regierung ist eine wahnsinnig große Gefahr für Israel, so wie wir es kennen und viele Juden auch wirklich lieben. Und das ist endlich diese Antisemitismus-Konferenz. Hier wurde so, okay, mit Stirnrunzeln betrachtet, aber ich hoffe, dass die Leute jetzt auch im Ausland aufwachen und hinterfragen, ist das wirklich jemand, den ich unterstützen sollte, oder ist es nicht jetzt Zeit, auch sich hinter die Opposition zu stellen und diese bedingungslose Unterstützung von Netanyahu und seinen Leuten einfach mal zu hinterfragen und an den Punkt zu kommen, zu sagen, jetzt, okay, stopp. Vielleicht folge ich auch mal anderen Medien, vielleicht lese ich auch mal die sehr linke Haaretz und schaue mir an, was es noch zu berichten gibt, als nur die Staatspropaganda wiederzugeben.
Wie ist das überhaupt in den Medien? Sind die Leute auf bestimmte Kanäle abonniert oder gibt es auch eine Abkehr von den Medien?
Also es gibt relativ wenig Kanäle jetzt im Vergleich irgendwie zu Deutschland. Es ist aber auch ein kleines Land und jede Bevölkerungsgruppe hat so ein bisschen ihren Kanal. Also es gibt Kanal 12, das ist so der Mainstream-Kanal, der würde auch niemals die Armee kritisieren, zumindest nicht in diesem Krieg. Und dann gibt es ein anderes Extrem und das ist Kanal 14 und die haben so zwischen 7 und 10% Einschaltquoten und die sind richtig rassistisch. Also sie sagen auch, alle Palästinenser sollen ausgelöscht werden. Und das ist der Kanal, wir nennen das hier Shofar, das ist quasi das Sprachrohr der Regierung. Da ist es der einzige Kanal, wo Netanyahu Interviews gibt, weil er weiß, da wird er keine kritischen Fragen gestellt bekommen und die unterstützen alles, was er tut. Die berichten auch ganz wenig über die Demonstrationen und wenn, dann nur, um sie zu dämonisieren, berichten ganz wenig über die Geiseln. Und in erster Linie alles Extreme, was irgendwie stattfindet, findet dort statt. Wenn man also nur diesen Kanal sieht, dann denkt man, alles ist super, wir gewinnen diesen Krieg und Gaza wird irgendwie wieder besetzt werden. Ich sag mal, alle Kanäle sind ein bisschen radikaler geworden in diesem Krieg, sind sehr militarisiert geworden. Also wir sehen zum Beispiel wahnsinnig wenig Bilder aus Gaza. Inzwischen geht's, aber wir sind auch schon 1,5 Jahre in diesem Krieg. Und wenn wir Bilder aus Gaza sehen, sehen wir immer nur Protestbilder gegen die Hamas. Also das war heute wahnsinnig in den Medien, dass es da Demonstrationen erstmals gegen Hamas gab. Es ist schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr meinungsstark und gewisse Tabus gibt es einfach. Und ich glaube, dass die, also ich auch, ich glaube, ich bin auch schon total davon beeinflusst. Also ich habe letztens mit einem Kollegen von mir gesprochen, auch der ist Korrespondent hier. Und ich gucke viel israelisches Fernsehen und der hat von mir Texte gelesen und meinte so, Sarah, du musst wirklich aufpassen, dass du hier nicht zu viel Staatspropaganda wiedergibst. Ja? Also man muss wirklich sich aus vielen Medien, auch teilweise aus internationalen Medien hier nochmal ein zusätzliches Bild schaffen, weil man viele Dinge nicht mitbekommt. Also hier wird zum Beispiel alles, was die Armee sagt, überhaupt nicht hinterfragt. Es wird genauso wahrgenommen, wenn in Gaza ein Journalist erschossen wird. Dann wird hier gesagt, er war ein Terrorist. Und es wird nicht hinterfragt. Dieser Krieg hat es, glaube ich, noch viel schlimmer gemacht. Ja. Und gewisse Dinge sind halt einfach ein Tabu hier. Also eine Gesellschaft, die so militarisiert sind, wo irgendwie so viele Leute irgendwie in diesem Krieg gekämpft haben, die hat Probleme damit, da hinzugucken, was irgendwie die Verfehlungen sind von der Armee.
Sie haben mir kurz vor unserem Telefonat eben noch was anderes geschrieben. Sie hätten heute noch keine Rakete aus dem Jemen abbekommen. Sie rechneten damit, dass die Houthi-Armee noch eine schicken würde. Dann wären Sie kurz im Bunker und ohne Empfang. Das ist jetzt glücklicherweise nicht passiert. Sie haben das so ganz lakonisch geschrieben. Und ich frage mich, wie leben Sie mit diesem von so vielen Seiten anhaltenden Dauerstress. Sie haben ein 3-jähriges Kind gerade ins Bett gebracht.
Also ich sage Ihnen Folgendes. Ich habe ja auch gerade ein Buch geschrieben, wo ich das selbst reflektiert habe vom quasi 6. Oktober bis heute. Und ich habe wirklich die meiste Zeit dieses Krieges wahnsinnige Angst gehabt und wirklich jedes Mal Stress bekommen, Herzklopfen, wenn ich mein Kind packen musste und da runterrennen musste. Jetzt inzwischen weiß ich, okay, einmal am Tag kommt diese Rakete von dem Houthi, vielleicht noch was aus Gaza, aber das ist eher selten. Und ich weiß, ich gehe in diesen Bunker rein. Und danach gehe ich wieder in mein Bett. Es ist halt Teil des Lebens hier.
Die Autorin Sarah Levy mit Einblicken in den Zustand der israelischen Gesellschaft. Der drohende Umbau der Justiz hätte weitreichende Folgen. Ein weiterer Fall von drohender Autokratie. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche alles Gute.
Dankeschön.
Morgen Abend wird die Leipziger Buchmesse eröffnet. Fazit ist natürlich dabei und berichtet, aber wir schauen heute schon mal auf das Gastland, auf Norwegen. Der zurückgezogen lebende Nobelpreisträger Jon Fosse, der wird nicht auftreten, aber einer, der im Literaturstudium in Bergen das Schreiben bei Fosse gelernt hat, Karl-Ove Knausgård. Pünktlich zur Messe erscheint sein jüngster Roman, morgen auf Deutsch, Die Schule der Nacht. Tobias Wenzel hat Karl-Ove Knausgård in London getroffen, wo er lebt und sein neuer Roman überwiegend spielt.
Ein roter Doppeldeckerbus hält unweit des Parks Manor House Gardens. Hier im Südosten Londons lebt Karl-Ove Knausgård. Nach der Lektüre seines neuen Romans »Die Schule der Nacht« sieht man den für die Stadt typischen Bus mit anderen Augen. Denn der überfährt im Buch ein Kind.
That is definitely the one thing that I'm really afraid of. And that's death of my children.
Das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist der Tod meiner Kinder. Das ist auch ein Grund dafür, warum es mir so schwer gefallen ist, dieses Buch zu schreiben.
So that was also part of the reason it was very hard to write this book.
Knausgård betritt eine eingezäunte Grünfläche im Park und spricht über seine neue Hauptfigur, die lange unfähig ist, jemanden zu lieben. Christian Hadeland, norwegischer Fotograf und Ich-Erzähler, wird durch seinen radikalen Umgang mit dem Thema Tod zu einem erfolgreichen Künstler. Auch weil er so rücksichtslos ist. Und Karl-Uwe Knausgård?
I was ruthless.
Ich war rücksichtslos.
Auch er habe vor Jahren bei seinem rein autobiografischen Romanwerk, mit dem er Furore machte, sich selbst an erste Stelle gesetzt und nicht die Bedürfnisse der realen Person darin. Ist Rücksichtslosigkeit eine Voraussetzung, um große Kunst zu schaffen? Diese Frage schwebt über dem brillant erzählten Roman, in dem Christian nach seinem tiefen Fall sein Leben aufschreibt und sich danach umbringen will. Der Park ist von kahlen Bäumen gesäumt. Unweit von hier betrachtet Christian Mitte der 80er Jahre als Fotografiestudent solch blattlose Bäume, nimmt sie als Gerüste wahr und hat die Idee zur Fotoserie »Das Gerüst des Lebens«.
Dann denkt er an ein Knochengerüst und will das Skelett einer Katze fotografieren. Und so kommt ihm die Idee, eine tote Katze zu stehlen.
Wunderbar tragikomisch schildert Knausgård, wie Christian beim Stehlen der toten Katze vom Gelände einer Tierklinik gerade noch entkommen kann und dann zu Hause lange verzweifelt versucht, das Fleisch der Katze vom Knochengerüst abzukochen. Das macht seinen Nachbarn misstrauisch.
»Was riecht hier?« sagte er. »Besser gesagt, was stinkt hier so?« »Keine Ahnung«, antwortete ich. »Aber du hast recht. Irgendetwas riecht hier. Vielleicht die da oben?« »Du glaubst doch nicht etwa, dass sie...« »Nein, nein, ich habe sie vorhin noch gesehen. Aber sie ist alt. Vielleicht kocht sie verdorbenes Fleisch oder so etwas, ohne es zu merken.« Ich versprühte überall im Raum Wiesenduft und setzte mich auf die Couch, um mich ein wenig zu beruhigen.
Im Gegensatz zu den bisherigen Romanen der Morgenstern-Reihe, in denen die Menschen nicht mehr zu sterben scheinen, ist der Tod im neuen Buch, dem vierten Band, noch sehr präsent. Auch weil Christians Schwester Liv selbstmordgefährdet ist, was ihn allerdings recht kalt lässt. Christian sei halt ein Narzisst, sagt sein Vater.
Christian Hadeland ist definitely a Trumpian character.
Christian Hadeland ist mit Sicherheit eine Trumpsche Figur. Als ich den Film The Apprentice gesehen habe, ist mir das klar geworden. Trump ist unglaublich ehrgeizig, unglaublich rücksichtslos und unglaublich narzisstisch. Das sind genau Christians Charakterzüge. Deshalb geht Christian unter. Trump geht nicht unter, er steigt immer weiter auf und ist nun Präsident und der mächtigste Mann der Welt. Aber sein Niedergang besteht darin, dass er innerlich gestorben ist. Dazu hat sein Pakt mit dem Teufel geführt.
That's what the pact with the devil did for him.
Raffiniert verknüpft Knausgård das faustische Thema mit Christian in London und macht selbst in der Fotografie den Teufel aus. Christians Rücksichtslosigkeit einem Obdachlosen gegenüber holt ihn über 20 Jahre später ein, als er eine Retrospektive im New Yorker MoMA hat. Und wie hält es Karl-Uwe Knausgård heute mit dem Verhältnis von Schreiben und Umfeld?
I don't feel like I'm very ruthless. Maybe I'm not ruthless enough.
Ich habe das Gefühl, nicht besonders rücksichtslos zu sein. Vielleicht bin ich nicht rücksichtslos genug.
Christian zerbricht, als er als Vater doch noch zu lieben lernt und sein Sohn von einem Londoner Doppeldeckerbus erfasst wird. Und was, wenn auch Karl-Uwe Knausgård nun nach dem Verlassen des Parks von einem solchen Bus überfahren wird?
Was dann ist? Dann kehren sie glücklich in ihr Heimatland zurück, weil sie einen Exklusivbericht liefern können. Das letzte Interview mit mir.
Der Humor von Karl-Uwe Knausgård. Tobias Wenzel hat ihn in London getroffen und über den neuen 670-Seiten-Roman Die Schule der Nacht gesprochen. Der erscheint morgen im Luchterhand Verlag in der Übersetzung von Paul Berf. Knausgård kommt für zwei Lesungen zur Messe, also nach Leipzig, Donnerstagabend im Schauspiel Leipzig und Freitagabend in der Schaubühne Lindenfels. Und damit switchen wir um zu Gregor Sander und den gedruckten Zeitungsfeuilletons vom Mittwoch, dem 26. März.
Ein Bild von sich selbst kann manchmal durchaus schwer zu ertragen sein. Oder wie es Eckhard von Hirschhausen in der Süddeutschen Zeitung formuliert, mein Gesicht gehört mir und meine Stimme auch. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man denken, aber der Arzt und Fernsehmoderator ist seit Jahren ein Opfer von Deepfakes. Mir läuft selbst jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn eine künstliche Stimme, die meiner verdammt ähnlich ist, lippensynchron mit Ausschnitten aus Fernsehsendungen Medikamente verkauft. Sein ihm fremdes Ebenbild macht dabei beispielsweise Folgendes. Bei Maischberger halte ich scheinbar eine Packung Glucoslim in der Hand. Bei Lanz, Schöneberger und Zamperoni gibt es sogar Nachfragen der Moderatoren. Und sogar Angela Merkel ist offenbar begeistert. Wer fällt auf solchen Mist herein? Viele, stöhnt von Hirschhausen in der SZ, verkündet allerdings auch, nun einen Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main gewonnen zu haben, der diese Fälschung seiner selbst beenden könnte. Die Betroffenen können nun, wenn sie die Plattform über konkrete Deepfakes in Kenntnis gesetzt haben, die Plattform wegen nicht aktiv gesperrter, sinngleicher Inhalte abmahnen und sogar direkt klagen, Schadenersatz und gegebenenfalls sogar eine Entschädigung verlangen. Eine Situation, von der Donald Trump im Moment nur träumen kann. Er ist nämlich unglücklich mit einem Ölgemälde, das ihn in der Präsidentengalerie des Kapitols von Colorado darstellt und das der amerikanische Präsident laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung als truly worst bezeichnete. Die Taz behauptet, tatsächlich schmeichelt das Gemälde Trump eher, er wirkt jünger, weniger orange. Aber Stefan Trings erklärt das Bild in der FAZ so. Es stammt von 2018 und von derselben britischen Künstlerin Sarah Boardman wie etwa jenes Barack Obamas in Colorado, zeigt ihn mit sehr ähnlicher roter Krawatte und im nachtblauen Sakko, nur dass Trump tatsächlich nicht das gewinnende Aussehen seines Vorgängers besitzt. Die Malerin gibt den Kopf mit der charakteristischen hellblonden Föhnfrisur im klassischen Dreiviertelporträt kantig kastenförmig, sodass Trump wie Bernd das Brot aussieht. Und wer möchte das schon? Gerhard Richter hingegen wollte gar nicht mehr an ein von ihm selbst gemaltes Bild erinnert werden. Es handelt sich dabei um seine Kunsthochschuldiplomarbeit und die wird gerade im Dresdner Hygienemuseum wieder freigelegt, wie Ingeborg Rute in der Frankfurter Rundschau erklärt. Nach Richters Flucht in den Westen ließen die stalinistischen Kulturfunktionäre das Fresko des Abtrünnigen übertünchen. Obwohl das Wandbild mit tanzenden Kindern und frohen Leuten doch ganz dem gewünschten, schwungvoll geschönten, zukunftsgewissen Stil des sozialistischen Realismus in der jungen DDR entsprach, zumal mit dem Titel Lebensfreude. Inzwischen hat der 93-jährige Maler seine Bedenken gegen die malerische Jugendsünde auch abgelegt und ab dem 7. April kann das Publikum das Wandbild in Dresden begutachten. In der Taz rätselt Leon Holly, warum ausgerechnet der amerikanische Vizepräsident so eine Flut von Memes hervorruft. Es vergehe kaum ein Tag, an dem sich das Netz nicht lustig über J.D. Vance macht, mit immer neuen Filmchen oder Bildern, die ihn etwa als dicklichen kleinen Jungen zeigen, auch mal mit Propellerhut und buntem Lolli, der die anderen Kinder nervig neunmal klug ermahnt, doch mal Danke zu sagen. Jessica Winter vom Magazin New Yorker versucht das so zu erklären. Sein rundes Gesicht und seine dichten Wimpern haben einen gewissen Anime-Charakter, der sich vielleicht für infantilisierende Karikaturen anbietet. Wenn das so weitergeht, meint der Taz-Autor, könnten wir den tatsächlichen Vizepräsidenten vielleicht bald zumindest optisch vergessen. Denn Holly fragt sich nach seiner Internetrecherche schon, wie sieht der echte J.D. Vance nochmal aus?
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.